Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat von großen Importeuren wie RWE und Uniper Zusagen für die Lieferung von Flüssiggas erhalten. Deutschlands erste schwimmende LNG-Terminals vor Wilhelmshaven und Brunsbüttel sollen das Gas von Tankern aufnehmen, umwandeln und ins Versorgungsnetz einspeisen. Vorgesehen ist, dass die beiden Plattformen den Betrieb zum Jahreswechsel aufnehmen. Die LNG-Terminals gelten als wichtiges Element bei den Bemühungen, die deutsche Gasversorgung zu sichern.
Auf solchen Schiffen soll es kommen. Flüssiggas als Ersatz für das fehlende Erdgas aus Russland. Die Anlegestellen sind noch im Bau, doch Wirtschaftsminister Habeck hat jetzt mit führenden Gasimporteuren die Belieferung vereinbart. Entwarnung gibt er trotzdem nicht.
Es gibt für den nächsten Winter kein garantiertes Szenario. Dafür ist die Situation, die Herausforderung viel zu dynamisch. Aber es gibt natürlich Arbeitsfelder, die uns jeweils einen Schritt näher an eine größere Energiesicherheit bringen.
Insgesamt 4 Flüssiggasterminals plant der Bund derzeit. Wilhelmshaven und Brunsbüttel sollen bis Ende des Jahres in Betrieb gehen. Hier in Wilhelmshaven sollen Tankschiffe dann an Spezialschiffen festmachen, sogenannten schwimmenden Terminals. Auf ihnen soll Flüssiggas in einen gasförmigen Aggregatzustand gebracht und anschließend ins Netz eingespeist werden. Rund 13 Milliarden Kubikmeter Gas könnten durch die ersten beiden Terminals pro Jahr importiert werden. Ein Viertel der Menge, die früher durch Nord Stream 1 floss. Viel, aber nicht genug, sagt das Institut der deutschen Wirtschaft.
Allein reicht das natürlich nicht aus. Wir kommen durch den Winter nur dann, wenn es entweder ein sehr milder Winter wird oder wir überall gut einsparen.
Schon mit den ersten Terminals dürfte sich der Gaspreis stabilisieren, vermuten Experten. Die deutsche Gaswirtschaft hofft mittelfristig sogar auf Unabhängigkeit von Russland.
Über die nächsten 2 Jahre gesehen werden wir so viele Kapazitäten aufbauen, auch dadurch, dass beispielsweise dann in Stade ein festes Terminal installiert wird, dass wir vollständige Unabhängigkeit erreichen.
Zusammen mit Einsparungen und vollen Gasspeichern, so der Plan der Bundesregierung, soll Deutschland so sicher durch den Winter kommen.
Verbraucher und Unternehmen in Deutschland werden auf die neue Gasumlage auch eine Mehrwertsteuer zahlen müssen. Die EU lehnte eine Ausnahme, wie von der Regierung erbeten, ab. Bundeskanzler Scholz stellte klar, man verhandle mit Brüssel über eine Lösung, den Bürgern das Geld auf einem anderen Weg zurückzugeben. Für einen 4-Personen-Haushalt kann die Gasumlage Mehrkosten von etwa 480 Euro im Jahr bedeuten. Mit Mehrwertsteuer wären es mehr als 570 Euro. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist nach Explosionen erneut eine russische Militäreinrichtung in Brand geraten. Russlands Verteidigungsministerium spricht von einem Sabotageakt. Der Zwischenfall ereignete sich in einem Munitionslager in der Region Jankoi. 2 Menschen sollen verletzt worden sein, mehr als 3000 Anwohner wurden in Sicherheit gebracht. Wer für die neuen Explosionen verantwortlich ist, ist unklar. Währenddessen wächst die Sorge um die Sicherheit des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja im Südosten der Ukraine. Frankreichs Präsident Macron und der ukrainische Präsident Zelensky haben telefonisch über die Lage beraten. Macron erklärte, er unterstütze den Vorschlag der Internationalen Atomenergiebehörde, das Atomkraftwerk zu untersuchen. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, das größte AKW Europas zu beschießen. Unsere Korrespondentin Xenia Böttcher ist in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja. Was wissen Sie über die Lage dort?
Ja, ich hatte heute die Gelegenheit, mit einer Person zu telefonieren, die in der besetzten Stadt lebt. Und sie sprach von einem großen Klima der Angst. Es sei mehr ein Überleben als ein Leben unter der russischen Besatzung. Da sei auch permanenter Artilleriebeschuss, der auch immer wieder Zivilisten töten würde. Die Mitarbeiter im AKW würden unter dem großen Druck von großen Kontrollen nur arbeiten. Und über allem dem schwebt die große Sorge vor einem Atomunglück. Die Person hat mir gesagt, sie glaubt nicht, dass es für sie Evakuierungspläne geben würde. Sie seien den Russen in diesem Fall hilflos ausgeliefert. In der Stadt, in der ich bin, bin ich heute in eine Apotheke gegangen und die haben mir gesagt, dass seit einem Monat Jodtabletten besonders nachgefragt sind. Aber auch sie wissen nicht, wohin sie sich evakuieren sollen. Im im größten Notfall, falls hier es zu einem Unglück kommt.
Vielen Dank, Xenia Böttcher. Nach der Präsidentschaftswahl in Kenia will der unterlegene Oppositionsführer Odinga das äußerst knappe Ergebnis anfechten. Er hatte nach Angaben der Wahlkommission mit 48,9% gegen den bisherigen Vizepräsidenten Ruto verloren. Odinga sagte in Nairobi, die Zahlen seien null und nichtig. Er werde alle rechtlichen Möglichkeiten dagegen ausschöpfen. Bereits 2007 hatte er das Wahlergebnis angefochten. Damals gab es eine massive Welle der Gewalt in Kenia. Mehr als 5.600 Menschen haben sich im vergangenen Jahr an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt. Diese Zahl nannte heute die neue Bundesbeauftragte Ataman bei der Vorstellung ihres Berichts. In den meisten Fällen habe es sich um rassistische Motive gehandelt und um Benachteiligungen wegen einer Behinderung.
Rollstuhlfahrer, die mehr fürs Taxi zahlen sollen oder nicht im Bus mitgenommen werden. Was können Betroffene dagegen tun? Mit solchen und ähnlichen Themen beschäftigt sich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die Zahl der Anfragen blieb 2021 ähnlich hoch wie im vorangegangenen Jahr, 5.617.
Wir haben alarmierend hohe Beratungsfälle, Beratungszahlen. Aber ich finde das eigentlich sehr gut, weil es zeigt, dass sich immer mehr Menschen gegen Diskriminierung wehren, das nicht mehr hinnehmen und Hilfe suchen und Beratung suchen.
Insgesamt geht es am häufigsten um Diskriminierung wegen ethnischer Herkunft oder Behinderung. Hunderte Beschwerden gab es wegen 2G- und 3G-Regeln. Diese seien laut Antidiskriminierungsstelle aber keine Benachteiligung, wenn sich Menschen aus persönlichen Gründen gegen eine Corona-Impfung entschieden haben. Als diskriminierend sehen die Experten viele Alltagserfahrungen an, die zum Beispiel Sinti und Roma nach wie vor machen.
Es sind auch Fälle wichtig zu dokumentieren, wenn Wohnungen nicht erhalten werden aufgrund bestimmter Merkmale oder schlechtere Benotungen in der Schule oder ganz banal eine rassistische Bemerkung im Alltag.
Eine Forderung der neuen Bundesbeauftragten heute, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz müsse reformiert werden. So sei die bisherige 8-Wochen-Frist, um gegen Diskriminierung vorzugehen, viel zu kurz.
Für die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg bleibt es dabei. Sie wird im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Steuerskandal um die Warburg-Bank nicht gegen Kanzler Scholz ermitteln. Wie die Behörde heute bestätigte, wurde die Beschwerde eines Anwalts zurückgewiesen. Er hatte nicht akzeptieren wollen, dass es gegen Hamburgs früheren ersten Bürgermeister bisher kein Verfahren wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung gibt. Am Freitag wird Scholz erneut vom Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft befragt. Die Affäre um die abberufene RBB-Intendantin Schlesinger hat heute den Landtag in Brandenburg beschäftigt. Der Hauptausschuss hörte die amtierende Spitze des Senders, der wegen der Affäre tief in der Krise steckt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue und Vorteilsnahme. Der geschäftsführende Intendant Brandstätter versicherte, an der Aufklärung werde intensiv gearbeitet. Konkrete Zahlen zu Schlesingers umstrittenen Bezügen nannte er aber nicht.
Länger als 5 Stunden dauert die Ausschusssitzung. So viele Fragen haben die Abgeordneten an die Verantwortlichen vom RBB und an die Kontrollgremien. Das Land Brandenburg hat die Rechtsaufsicht über den Sender, ist für Verstöße gegen den RBB-Medienstaatsvertrag zuständig. Der Interimsintendant, bisher Verwaltungsdirektor, sieht aber bei sich keine Schuld.
Ich sag's auch mal ganz deutlich, weil ich auch gefragt wurde, Herr Brandstätter, Sie müssen doch als Verwaltungschef die Kreditkartenabrechnungen der Intendantin gekannt haben. Nein, die habe ich nicht gekannt und das ist auch gut so, denn ich bin nicht der oberste Rechnungshofprüfer der Intendantin gewesen.
Diese Haltung verärgert die Abgeordneten, die sich Aufklärung wünschen.
Ich bin mir nicht sicher, Herr Brandstätter, ob Sie die Dimensionen des eingetretenen Schadens, der hier beim RBB eingetreten ist, für die Öffentlichkeit auch hinreichend abbilden.
Die Vorsitzende des Rundfunkrates ist selbstkritisch, weist aber auch darauf hin, dass das Gremium möglicherweise überfordert sei mit Vorgängen dieser Art.
Ich sitze hier für 28 Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft, die sich mit Verantwortung und Engagement einer Aufgabe gestellt haben, die das, was neben einer aktiven Berufstätigkeit noch möglich ist, zurzeit bei Weitem übersteigt. Aufgrund der Unterlagen, die uns vorlagen, hat der Rundfunkrat zu keinem Zeitpunkt einen Verdacht gehabt, noch haben können.
Der Verwaltungsrat räumt Fehler bei der Finanzkontrolle ein.
Der Verwaltungsrat wird seine Zusammenarbeit und die bisherige Aufgabenverteilung sehr kritisch hinterfragen. Er wird auch zu prüfen haben, was im Rahmen dieser ehrenamtlichen Tätigkeit leistbar ist und wo in der Ausgestaltung der Gremienarbeit Veränderungen für die Zukunft zwingend nötig sind.
Für die Brandenburger Abgeordneten ist nach der Anhörung klar, dass die Arbeit der Aufsichtsgremien des RBB neu aufgestellt werden muss. Für die Neubesetzung der Intendanz sei ein transparentes Verfahren notwendig.
Im Prozess um die Amokfahrt in Trier ist der Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht sprach den 52-Jährigen unter anderem wegen mehrfachen Mordes schuldig. Er war im Dezember 2020 in Trier mit seinem Geländewagen gezielt in die Fußgängerzone gefahren. 5 Menschen starben. Wegen einer psychischen Erkrankung wird der Mann in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen.
Der Angeklagte hatte während des gesamten Prozesses zu den Vorwürfen geschwiegen. Die Urteilsverkündung verfolgte der 52-Jährige ohne sichtbare Emotionen. 5-facher Mord, 18-fach versuchter Mord, das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Täter möglichst viele Menschen töten wollte und stellte die besondere Schwere der Schuld fest.
Er hat sich sehr, sehr intensiv mit dieser Tat im Vorfeld auseinandergesetzt. Es gab eine Vielzahl von Zeugenaussagen, von Hinweisen, die das belegt haben. Und es war jetzt keine spontane Aktion, die er sich gerade an diesem Tag überlegt hat.
Am 1. Dezember 2020 war der Mann mit seinem Geländewagen mit etwa 70 Stundenkilometern durch die Trierer Innenstadt gefahren. 5 Menschen starben, darunter ein 9 Wochen altes Baby. Es gab viele Verletzte, hunderte traumatisierte Augenzeugen. Ein psychiatrisches Gutachten attestierte dem Angeklagten eine paranoide Schizophrenie mit Wahnvorstellungen. Für die Nebenkläger war der Prozess emotional aufwühlend, auch für Wolfgang Hilsemer, dessen Schwester bei der Amokfahrt getötet wurde. Für ihn endet eine belastende Zeit.
Erleichtert, wirklich erleichtert, dass das Ganze jetzt vorbei ist. Zufrieden wäre ich, wenn ich nächste Woche mit meiner Schwester ihren 75. Geburtstag gefeiert hätte, wäre ich zufrieden. Das hat der Mensch mir aber genommen.
Die Verteidigung erwägt, Revision einzulegen. Für die Betroffenen und Angehörigen ist das Urteil ein weiterer Schritt, um die Tat und ihre Folgen zu verarbeiten.
Die EU-Kommission hat bei den Untersuchungen zum Fischsterben in der Oder ihre Unterstützung angeboten. Man sei mit Polen und Deutschland in Kontakt, hieß es aus Brüssel. Fast 100 Tonnen toter Fisch wurden bereits aus der Oder geholt. Überall an dem Grenzfluss werden Tierkadaver geborgen. Der deutsche Teil des Stettiner Haffs ist nach Angaben der Behörden bislang aber nicht betroffen. Am 6. Wettkampftag der European Championships gab es gleich zum Auftakt Silber für das deutsche Team. Jubeln konnte der Geher Christopher Linke über 35 Kilometer und dabei blieb es nicht.
Lea Friedrich gewinnt heute die 7. Goldmedaille für das deutsche Bahnradteam bei dieser EM. Sie verweist die Polin los und die Ukrainerin Starikova auf die Plätze. Die 22-jährige Mecklenburgerin verteidigt ihren Europameistertitel in Kairin. Schon im Teamsprint war sie zu Gold gefahren. Auch der Madison-Wettbewerb geht an Team Deutschland. Goldmedaille Nummer 8 fährt das Duo Theo Reinhardt und Roger Kluge ein. Am letzten Tag der Bahnradwettbewerbe war zuvor auch Maximilian Dörnbach auf das Podium gefahren. Er gewann Silber in Kairin.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 17. August.
Dem Westen und Norden Deutschlands bringt ein Tief über Frankreich Schauer und Gewitter, während Richtung Osten unter Hochdruckeinfluss noch verbreitet die Sonne scheint. Heute Nacht ist es oft locker bewölkt oder klar, später wird es im Westen wolkiger und in der Früh gibt's dort erste Schauer und Gewitter. Morgen vor allem vom Rheinland bis zur Nordsee teilweise kräftige Schauer und Gewitter mit lokalem Starkregen. Im Osten und Südosten bleibt es sonnig und trocken. An der See heute Nacht um 20, im Erzgebirge nur 8 Grad. In der Eifel morgen bis 24, im Südosten deutlich über 30 Grad. Am Donnerstag im Norden und Osten zunächst freundlich, später mancherorts heftige Gewitter, vom Westen bis in die Mitte zum Teil unwetterartige Regenfälle, die es Freitag und Samstag vor allem in der Osthälfte geben kann, während es von Westen freundlicher wird. Dabei ist es deutlich kühler.
Um 22.45 Uhr hat Aline Aboud diese Tagesthemen. Keine EU-Visa mehr für Russen, warum Balten und Finnen vorpreschen und arbeiten, wo Schwerverbrecher ihre Strafe absitzen. Mittendrin in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.